Johannes 17, Vers 20, Vater, ich bitte nicht allein für sie, also für die Jünger, sondern ich bete auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und zu denen gehören auch wir jetzt. Wir sind die nachfolgenden Jünger, die durch das Wort der Jünger zum Glauben gekommen sind. Und was betet Jesus für alle nachfolgenden Jünger zu allen Zeiten? Schaut mal her. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das war also Jesu letzter Wunsch. Einige Stunden später wird er vor dem Hohen Rat gestellt, wird verurteilt und weitere Stunden später hängt er am Kreuz. Und somit sollten wir dieses wirkliche Herzensanliegen von Jesus immer wieder neu betrachten und sagen, wo stehen wir da? Francis Schaeffer, ein bekannter Apologet im letzten Jahrhundert, er hatte dazu auch entscheidende Dinge gesagt und er sagte, unsere Beziehung zueinander in der Gemeinde ist das Kriterium, an dem die Welt beurteilt, ob unsere Botschaft wahr ist. Und er sagt auch, wir können nicht erwarten, dass die Welt glaubt, dass Gott den Vater gesandt hat und dass Jesu Ansprüche wahr sind und dass das Christentum wahr ist. Es sei denn, die Welt sieht eine gewisse Realität der Einheit von uns Christen. Jesus hatte einen Herzenswunsch und das war die Einheit. Und man könnte das so beschreiben, ja, er wollte, dass alle Christen weltweit eins sind. Da können wir ins Fragen kommen, oh, wie sieht es da aus? Aber wir sind verantwortlich, dass hier Einheit in der Ortsgemeinde gelebt wird. Wir schauen nicht in die Welt und was es da für alle möglichen Strömungen gibt, sondern was wir jetzt hier tun können, ist, leben wir diese Einheit. Das war Jesu Herzenswunsch. Und deswegen nenne ich mein Thema heute der Weg zur Einheit in der Gemeinde. Und es gibt einen Predigttext, wo Paulus diesen Weg ganz konkret beschreibt, wie kann dieser Wunsch von Jesus in einer Gemeinde Realität werden. Und das steht in Römer 15, die Verse 1 bis 13. Und bevor ich den Predigttext lese, möchte ich euch nochmal kurz in den Hintergrund mit hineinnehmen, nämlich was war da passiert in Römer 15 oder auch in Römer 14. Paulus schreibt dieser Gemeinde und er hat gehört, dass es da Herausforderungen gibt in der Gemeinde. Da gab es die Judenchristen, die zum Glauben gekommen waren, die noch natürlich an ihrem alten Glauben hingen. Da war das Gesetz und die Tora und die Vorschriften, den Sabbat einzuhalten und Schweinefleisch nicht zu essen und andere Gebote. Und die dachten, das gehörte auch noch dazu. Und dann waren da die Heidenchristen, die all diese jüdischen Reinheitsvorschriften gar nicht kannten. Und die waren jetzt in einer Gemeinde. Und dann gab es noch einen Verdikt von Claudius, das war ein Kaiser, der hat die Juden alle aus der Stadt getrieben. Vor allen Dingen die gläubigen Juden wurden vertrieben aus der Stadt, weil sie galten sogenannt als Unruhestifter. Jahre später unter Nero, wo Paulus jetzt diesen Brief schreibt, durften die wieder zurückkehren. Und jetzt waren da die Heidenchristen und die Judenchristen auf einmal zusammen in einer Gemeinde. Und die Heidenchristen, die sind hier so genannt in dem Text, auch in Römer 14 und jetzt in dem, was wir uns gleich anschauen, sind so die Starken. Die wissen um ihre Freiheit und die wissen, dass das Gesetz, an dem die Juden hingen, keine Rolle mehr spielt. Aber die Judenchristen waren in gewisser Weise noch gesetzlich und hatten ein sensibles Gewissen und waren in sogenannt die schwache Fraktion in der Gemeinde. Und Paulus hatte ein Anliegen. Er wollte nicht, ja, dann macht doch zwei unterschiedliche Gemeinden, ihr Judenchristen und ihr Heidenchristen, dann ist Friede. Nein, er wollte, dass diese beiden Gruppen in einer Gemeinde miteinander auskommen zu Gottes Ehre. Und das ist hier so der Unterschied oder die Herausforderung. Beide Seiten haben gewisse Gründe. Die einen sagen, wir kommen von den Juden und wir haben die Tora und die anderen sagen, nein, aber wir sind die Freien. Und so war da diese Spannung. Und die entlud sich vor allen Dingen dort, wo man gemeinsam aß zusammen. Das war damals viel Teil der Kultur. Gemeinsames Essen war Identität und Essen war auch Gemeinschaft. Und wer zusammen isst, der gehört auch zusammen. Und auf einmal war hier das Problem. Die Starken gucken drauf, ach du arme Wurst, du kannst immer noch nicht frei sein, alles zu essen, was du willst. Du musst immer noch den Sabbat einhalten. Und die Schwachen richten die Starken. Und Paulus hat ein Anliegen, diese zwei Welten miteinander zu vereinen. Und heute und jetzt möchte ich mit euch mal den Bibeltext lesen. Und vielleicht kennt ihr ihn schon, aber der steht in Römer 15. Zuerst die Verse 1 bis 6 und dann noch die Verse 7 bis 13. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie der Herr euch, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Und hier steckt viel drin und ich hoffe, ich kann es für uns etwas entfalten, was das bedeutet. Aber zuerst mal kurz nochmal zum Thema Einheit. Ich denke, wir finden hier passende Antworten auf die Frage, wie können wir Einheit leben? Und ehrlich gesagt, ich wünschte, ich hätte einen Einblick in eure Gemeinde, ein bisschen erahne ich, wo eure Herausforderungen sind, Einheit zu leben. Und natürlich wäre jetzt mal die Frage an die Gemeindeleitung, wie steht es hier um die Einheit? Wie empfindest du als Einzelner hier die Einheit in dieser Gemeinde? Ihr habt heute Nachmittag Gemeindeversammlung oder Gemeindestunde. Wie einig werdet ihr diese Gemeindestunde abhalten? Das weiß ich nicht. Gott weiß es und er weiß, wo du da stehst. Aber ich bin mir sicher, von einem seid ihr nicht betroffen. Ihr seid nicht eine Gemeinde, die sich zusammensetzt aus Judenchristen und Heidenchristen, die sich in Hausgemeinden treffen und die sich streiten über Essensvorschriften. Das ist auf jeden Fall nicht euer Problem. Und ich meine auch, heutzutage ist diese Spannung zwischen den Schwachen im Glauben und den Starken im Glauben nicht das prägende Element, von dem deutsche Gemeinden betroffen sind. Vielleicht ist das hier und da, wo Menschen noch nicht die Freiheit haben, aber in heutigen Gemeinden ist das nicht so. Aber in Gemeinden gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Überzeugungen. Manche Christen meinen, man dürfe Alkohol trinken, andere Christen wiederum sagen, nein, auf keinen Fall, Alkohol ist verboten. Manche sagen, man darf alle Filme und Serien schauen, die es bei Netflix gibt. Andere sagen, nein, Netflix kann man auf keinen Fall anschauen. Manche feiern Karneval und andere wiederum wollen überhaupt nichts mit diesem Jeckentreiben zu tun haben. Und so ist das, in jeder Gemeinde gibt es diese unterschiedlichen Gruppierungen. Und vielleicht machen wir noch weiter. In Gemeinden gibt es unterschiedliche Gruppierungen auch. Da gibt es die liberaleren Christen und die konservativeren Christen, die progressiven oder die zurückgebliebenen. Da gibt es die charismatischen Christen und die Christen, die eher anticharismatisch sind. Und vielleicht habt ihr das auch hier in eurer Gemeinde. Da gibt es die Russlanddeutsche und die deutsche Fraktion. Und so gibt es ganz unterschiedliche Spannungen und Herausforderungen. Da sind die AfD-Wähler und die AfD-Gegner. Aber an einer Stelle wird, glaube ich, jede deutsche Gemeinde herausgefordert, nämlich der Frage, wie gestalten wir den Gottesdienst? Welche Lieder singen wir? Stehen wir auf zum Lobpreis oder bleiben wir sitzen? Heben wir die Hände oder dürfen wir nicht die Hände heben? Das sind Herausforderungen, die deutsche Gemeinden betreffen. Die Jugendlichen wollen am liebsten nur noch Hillsong-Lieder. Die Alten wollten lieber noch ihre Glaubenslieder von früher singen. Doch am Ende zählen all diese Unterschiede nicht, wenn sie nicht fundamentale Wahrheiten aus dem Wort Gottes ins Wanken bringen. Dann ist das alles überhaupt nicht wichtig, solange es um Ansichten und Überzeugungen geht, zu denen die Bibel nichts sagt, dann dürfen wir daraus keinen Streit und keine Uneinigkeit kreieren. Sie sind Teil von Vielfalt, die eine Gemeinde ausmacht. Unterschiedliche Ansichten und Überzeugungen. Und ich sage euch, ja, das kann schwierig und herausfordernd sein, aber das ist Gottes Plan. Und ich wünsche mir, dass du diesen Plan annimmst und sagst nicht, ach, diese Fraktion in meiner Gemeinde, die nervt mich so, weil die haben diese und diese Ansichten. Gott will, dass wir gemeinsam Gemeinde leben. Und ja, ich sage nicht, dass es nicht irgendwann auch mal Situationen gibt, wo man getrennte Wege geht, weil die Überzeugungen so auseinanderdriften. Aber im Großen und Ganzen will Gott Gemeinde eins haben. Und deswegen machen wir mal mit dem ersten Punkt weiter. Was ist der Weg zur Einheit in der Gemeinde? Und mein erster Punkt ist, der Weg zur Einheit beginnt bei Christus. Das lesen wir ganz deutlich hier in den ersten Versen. Paulus sagt es hier und er argumentiert, nehmt einander an, die Starken sollen die Schwachen annehmen, sollen die Schwachen nicht richten, sondern sollen auch gucken, dass sie dem anderen dienen. Und dann gründet Paulus diese Ermahnung in dem Beispiel von Christus und erwähnt einen Vers aus Psalm 69 und sagt, denn Christus hatte auch nicht an sich selbst gefallen, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also Paulus argumentiert hier für Einheit in der Gemeinde und sagt, schaut auf Jesus und sein Beispiel und lernt von ihm. Und er zitiert dann diesen Psalm. Im Neuen Testament werden ja viele Texte zitiert aus dem Alten Testament, auch Psalmen. Und dieser Psalm wird am zweithäufigsten zitiert von allen Psalmen im Neuen Testament. Und Paulus blickt hier auf Jesus und sagt, schaut mal, David sprach von Schmähungen, die er erlebt hat. Und Paulus legt dann diese Schmähungen, dieses Wort von David in den Mund von Jesus und sagt, Jesus selber hat nicht an sich selbst und seinen Rechten festgehalten und sagt, ich bin der Herrscher, ich bin der Sohn Gottes und mit mir kommt man auf jeden Fall nicht in den Konflikt, sondern Jesus ist bereit hineinzugehen in den Konflikt, um sich selbst zur Schande zu machen. Und wohin führte dann diese Bereitschaft von Jesus? Sie führte ihn aus dem Himmel auf diese Erde in eine dienende Haltung. Als Knecht ging er seinen Weg ans Kreuz, um unser Erlöser zu werden. Und gleich werden wir hier Abendmahl feiern. Und Einheit im Abendmahl beginnt immer dort, wo wir auf Christus schauen und erkennen, was er getan hat. Was hat Jesus vollbracht? Er hat nicht an sich selbst Gefallen gefunden. Ich bin der tolle Sohn Gottes. Mit mir kommt man zurecht, sondern er sagt, nein, ich verzichte auf alle meine Rechte. Ich nehme Schmach auf mich, um am Ende aus der Schwachheit und der Erniedrigung als Sieger hervorzugehen. Und ein Autor sagte, hätte Christus diesem Prinzip widerstanden, sich selbst zu gefallen, gäbe es heute kein Christentum, kein Evangelium, keine Errettung und keine Kirche. Die gesamte Existenz unseres Glaubens basiert auf dieser Tatsache, dass Jesus diesen Weg der Erniedrigung ging und bereit war zu sagen, nein, ich bin mir nicht so wichtig, dass ich nicht bereit bin, mich für andere hinzugeben. Und wisst ihr was? Das ist eigentlich pures Evangelium, was Paulus hier predigt und sagt, Leute, liebe Gemeinde in Rom, liebe Gemeinde EFG Baal Hückelhofen, schaut auf Jesus und was er getan hat. Gott rettet durch das vollkommene Leben und den sühnenden Tod von Jesus eine verlorene Menschheit und macht Frieden mit ihm. Und die Kraft des Evangeliums hat Kraft, auch eine Gemeinde zu vereinen, wo es vielleicht Spannungen gibt, wo man nicht so recht miteinander auskommt, weil Jesus unser großes Vorbild ist. Und ich habe den Eindruck, Gemeinden sind oftmals so, dass sie sagen, ja, das Evangelium, das glauben wir, das setzen wir voraus, aber im Miteinander ist das nicht erkennbar. Da gibt es so viel Egoismus, so viel auf sich selber schauen und so viel Streit. Aber die verändernde Kraft des Evangeliums ist kaum noch zu sehen. Aber Paulus belässt es nicht nur bei Psalm 69 in Vers 3, sondern auch in Vers 7 und 8, eigentlich dem Höhepunkt dieses Textes, kommt er nochmal am Ende seiner Ermahnung hin und sagt, Leute, kommt doch miteinander aus. Nehmt den anderen an, den Schwachen oder den mit einer anderen Meinung oder den, der irgendwie einen schwierigen Charakter hat oder der irgendwie dich irgendwo verletzt hat. Nimm ihn an, wie Christus dich angenommen hat. Leute, und wie hat Christus uns angenommen? Auf beeindruckende Weise hat Jesus für uns gesorgt. Und die Logik hier ist klar. Wie Christus dir, so auch du dem anderen. Heißt es nicht so? Wie er dir, so du anderen? Genau, also Einheit beginnt bei Christus. Und ich möchte hier heute Morgen gleich fragen, das Evangelium und Einheit, die hängen zusammen. Und wenn wir Einheit leben wollen, müssen wir verstehen, müssen wir uns fragen, haben wir das Evangelium verstanden? Haben wir verstanden, wie sehr Jesus uns bedingungslos liebt? Haben wir verstanden, wie sehr er uns vergeben hat? Bevor wir auch nur um Vergebung gebeten haben, hat er schon am Kreuz bezahlt. Hast du das verstanden, wie Gott dich annimmt, ohne irgendetwas an dir zu verändern, sondern er ist da? Und wenn wir dieses Evangelium und das Wichtige ist für Einheit nicht verstanden haben, ist alles Streben nach Einheit Menschenwerk. Weil es gründet nicht tief. Es ist gebaut auf einem brüchigen Fundament, es ist aufgesetzt und künstlich. Jesus kam als Diener, um Ethnien, Judenchristen und Heidenchristen zu vereinen. Und Jesus kam auch als Diener für die EFG Baal Hückelhofen, um hier Einheit zu schaffen zwischen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Das war das, was Jesus gebetet hat. Und er hat uns ein eindrückliches Vorbild hinterlassen, dem wir nacheifern sollen. Aber der Weg zur Einheit führt nicht nur zu Jesus hin, sondern auch hin zu uns. Der Weg zur Einheit führt zu dir. Damit kommen wir nicht aus. Ohne das kommen wir nicht aus. Und deswegen gehen wir nochmal in die ersten Verse. Und dort beginnt Paulus, ja, das, was er schon in Kapitel 14 ausführlich behandelt hatte, diese Herausforderung, da sind Menschen mit schwachem Gewissen, die können noch nicht das essen, was die Heidenchristen essen können. Und deswegen muss der starke Heidenchrist, zu dem Paulus sich jetzt auch zählt, er sagt ja, wir aber, und er zählt sich auch zu den Starken, wir gehen jetzt nicht hin, und richten die Schwachen, stellen uns über sie und meinen, wir wären etwas Besseres, weil wir die Freiheit erkannt haben. Paulus sagt, nein, so sollen wir nicht miteinander umgehen. Und deswegen ist hier der erste Punkt, die Freiheit, die die Starken haben, sollen sie nicht benutzen, um andere anderen die Freiheit einzuschränken, sondern sei bereit, deine Freiheit einzuschränken. Um des Schwachen willen. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich das hier für uns zählt. Ich habe ja den Eindruck, in heutigen Gemeinden ist das nicht mehr so das Thema. Aber trotzdem, der Punkt zu sagen, wo bin ich frei und wo bin ich einem Anstoß, jemanden, der diese Freiheit noch nicht hat. Und die Beispiele hier, die wären vielfältig, aber sie müssen wirklich nicht in der Bibel zu finden sein. Und ein Beispiel, zum Beispiel, darf ein Christ die Hände heben oder nicht? Das wäre hier die Frage. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Sagt die Bibel was dazu? Die Bibel sagt deutlich, wir können die Hände heben. Zum Beispiel Psalm 63. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. So mahne ich nun, dass die Männer an allen Orten heilige Hände aufheben. Also wegen den Händen dürfen wir uns nicht streiten. Es gibt andere Bereiche, wo die Bibel nicht klar darüber redet. Zum Beispiel Alkohol. Gibt es Menschen, die meinen, Alkohol sei erlaubt und wir hätten die Freiheit, aber man soll nicht zu viel trinken. Andere wiederum sagen, nein, man darf gar nicht Alkohol trinken. Und wie ist es dann auf einem Männerwandertag? Wird da dann Alkohol getrunken oder nicht? Naja, verzichte um des schwachen Willen auf deine Freiheit, damit der andere in seinem Glauben vorankommt und nicht zurückgeworfen wird. Es ist ein schmaler Grat, auf jeden Fall. Wenn die Schwachen immer in der Schwachheit bleiben und den Starken vorleben wollen, wie sie zu leben haben, durch ihre Schwachheit. Nein, du darfst nicht. Das ist dann Manipulation. Aber, und da machen wir mal weiter, was ist denn hier noch das, was Paulus sagt? Wir sollen für die anderen leben. Ihnen eine Ermutigung sein. Jeder von uns, auch die Schwachen sind hier jetzt mit hineingenommen, auch die Schwachen sollen gucken, wie sie anderen eine Ermutigung sind und die Starken auch. Also jeder, jeder Einzelne, der hier heute Morgen sitzt, muss sich fragen, Gott, wie kannst du mich gebrauchen zur Ermutigung für andere? Und wie kannst du meine Worte gebrauchen, damit Menschen aufgebaut werden durch das, was ich sage und nicht niedergedrückt werden? Und wir können immer wieder durch unser Verhalten den einen Weg gehen, andere entmutigen oder andere aufbauen. Und das wünsche ich mir, dass hier eine Gemeindekultur entsteht, wo wir danach trachten, wie kann ich andere ermutigen. Aber Paulus macht dann weiter in Vers 4, also lebt für die Ermutigung anderer. Und dann Vers 4, denn Paulus bezieht sich dann auf Psalm 69, was er dort zitiert hat von David und Jesus, der das sagt, und sagt dann hier, denn was zuvor geschrieben ist, also in Paulus' Zeit war es alles nur im Alten Testament, für uns ist es jetzt alles, was wir haben, ist zuvor geschrieben, aber Paulus sagt, alles, was zuvor geschrieben ist, und da müssen wir auch mal staunend blicken auf das Alte Testament, und dann sagt Paulus, dieses Alte Testament ist für uns geschrieben, was sagt er hier? Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das heißt, die Bibel, das Alte Testament hat Kraft, uns weise zu machen, hat Kraft, uns mit Hoffnung zu erfüllen und hilft uns, in Einheit Gemeinde zu leben. Das sagt Paulus hier. Und ich frage mich, welche Bedeutung hat dieser Vers hier? Er möchte eigentlich sagen, Leute, lebt Gemeinde mit dem Wort Gottes. Und damals haben die das Alte Testament in den Gottesdienstversammlungen gelesen und die alten Geschichten. Und deswegen sagt Paulus auch so, diese Worte im Alten Testament haben Relevanz. Und ich möchte dich herausfordern, wann hast du das letzte Mal im Alten Testament gelesen? Oder vielleicht nochmal herausfordernder, hast du überhaupt schon mal im Alten Testament gelesen und es von 1. Mose bis Maleachi durchgelesen? Paulus sagt, das ist gut und richtig, weil dann lernst du Hoffnung zu haben. Also lies Gottes Wort, um Orientierung zu empfangen. Das sagt es hier, Paulus. Wir empfangen Weisheit, wir streben nach Einheit und lesen Gottes Wort, studieren, was darin geschrieben steht und lassen uns von ihm verändern. Wir verstehen, worum es im geistlichen Leben geht und empfangen Hoffnung, auch wenn die Situation manchmal schwierig ist. Aber, und Paulus macht dann weiter, in Vers 5 und 6, hier auf einmal hört er auf mit einem ermahnenden Wort, sondern lest mal, was hier für ein Zuspruch ist. Hier ist auf einmal nichts mehr, tu das, damit dein Bruder zurechtkommt, sondern auf einmal redet Paulus hier einen Zuspruch. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe euch. Also nicht, du erarbeitest dir, was du brauchst, um einer zu leben, sondern was du brauchst, um einer zu leben, woher kommt es? Es kommt von ihm, dem Gott der Geduld und des Trostes. Seine Ressourcen sind unendlich, um dich auszustatten mit allem, was du brauchst. Ist das nicht klasse? Und was soll er uns geben? Dass wir einträchtig gesinnt sind untereinander. Und dass wir mit einem Munde Gott loben. Also hier ist der Punkt, den ich dir hier mitgeben will. Empfange von Gott, was du brauchst. Empfange von Gott, was du brauchst. Gott kann dir helfen, so zu leben, dass du Einheit im Blick hast, das Wohl der Gemeinde, das Wohl der anderen höher zu achten als dein eigenes Recht auf Freiheit. Und Paul David Tripp sagt dazu, den Gott der Geduld, das ist ein Gott, der weitermacht mit uns. Dort, wo wir schon lange keine Geduld mehr haben, dort, wo wir schon lange entmutigt sind, begegnet uns dieser Gott der Geduld und des Trostes und sagt, komm, wir machen weiter. Komm, ich helfe dir. Komm, hör nicht auf zu hoffen. Deine Beständigkeit ruht nicht auf deinem Charakter und auf deinen Fähigkeiten, sondern deine Beständigkeit, hier ein wertvolles Mitglied in der Gemeinde zu sein, beruht auf Gott und seinen Möglichkeiten. Das ist Hammer, oder? Also ich bin begeistert von diesem Zuspruch, den Gott hier für uns hat. Und dann als letztes hier nochmal, hatte ich gerade schon erwähnt, nämlich dieses Wort von Paulus, darum nehmt einander an. Also Jesus ist unser Vorbild, auf ihn schauen wir und dann fragen wir uns, Jesus, wie hast du mich angenommen? Und wie hat er es getan? Er hat dich angenommen mit deinen Fehlern, mit deinen Macken, mit deiner Schuld, mit deinem Charakter, der sich immer noch nicht geändert hat. Er hat dich einfach angenommen und genauso nimmst du jetzt deinen Bruder an. Mit seinen Fehlern, mit seinen Macken, mit seinen Sünden. Und wenn du das tust, lebst du in der Gesinnung von Jesus. Und deswegen schau dir deinen Bruder an in der Gemeinde, mit dem du richtig Probleme hast. Der dir Mühe macht, weil er immer so politisch komische Sachen im Status postet. Oder schau dir den älteren Bruder an, der immer nörgelt, weil immer nur noch moderne Lieder gesungen werden. Dann mach es wie Jesus. Nimm ihn einfach an. Diesen Bruder in der Gemeinde, diese Schwester in der Gemeinde. Bei uns in der Gemeinde haben wir eine sehr einfache Frau, die Elisabeth. Und diese Frau kommt immer wieder zu uns und ich bin beeindruckt von meiner Frau, die diese Elisabeth in ihrer Einfachheit einfach annimmt und sagt, dann steht sie wieder vor der Tür, ja, darf ich euch besuchen? Komm rein, Elisabeth. Und dann wird sie einfach angenommen und geliebt, so wie Jesus das tun würde. Und deswegen, Paulus sagt hier der Gemeinde in Rom und er sagt es hier der Gemeinde in Baal, Gott gebe euch, dass ihr eines Sinnes seid, dass ihr mit einem Munde Gott lobt. Und ich lobe den Lobpreis hier, der war ja so richtig, mit einem Munde habt ihr gelobt. Hier einmal so ein Chor schon von vorne und dann von hinten nochmal. Das war schon das, was Gott will für uns. Aber wir müssen jetzt noch schauen, wohin soll das Ganze führen? Und so schaue ich nochmal mit euch rein. Ja, das hatten wir schon. Wohin führt jetzt der Weg zur Einheit? Er endet im Lob Gottes. Er endet im Lob Gottes. Das können wir hier sehen in Vers 5 und 6. Nämlich, was heißt es dort, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß? Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Das will Gott. Lob Gottes in der Gemeinde zu seiner Ehre. Und auch hier in Vers 7 dann auch das Gleiche. Nehmt einander an zu Gottes Lob. Aber, und dann, Paulus hat dann auch dann diesen seltsamen Abschluss dieses Textes, wo er dann darüber schreibt, Vers 8 fehlt hier, aber Paulus sagt, denn Christus ist ein Diener der Juden geworden, um die Verheißungen Gottes zu bestätigen. Und dann bringt er aber auch hier die Heiden mit rein. Und Paulus sagt eigentlich, Jesus Christus hatte dieses eine Anliegen, er wollte Judenchristen und Heidenchristen vereinen in einer Gemeinde. Und das war nicht ein neu entwickelter Plan, sondern hier lesen wir es, dieser Plan stand schon lange vorher fest. Und Paulus zitiert dann einige Zitate aus den Psalmen und aus dem 5. Buch Mose und aus dem Jesaja. Und eines lernen wir hier, Gott will, dass Menschen unterschiedlichen Kulturen miteinander in einer Gemeinde Gott loben. Das war schon immer sein Ziel. Und letzte Woche habe ich gepredigt in einer Gemeinde in Köln und da waren unterschiedliche Kulturen zusammen. Hier sehe ich jetzt nicht so viele unterschiedliche Kulturen, aber Gott will das, dass Gemeinde aus multiethnischen Kulturen besteht und er will, dass er groß rauskommt. Das Ziel Gottes mit allem, was er tut hier auf der Erde, ist immer dieses eine Ziel. Gott will geehrt werden. Und C.S. Lewis, der rang mit diesem Punkt und fragte, wie kann Gott so eingebildet sein, sein Lob immer so wichtig zu nehmen? Und dann kommt er zur Erkenntnis, wenn Gott Lob will und uns einlädt, ihn zu loben, und wir dieses Lob ihm bringen, gelangen wir selber zur höchsten Freude und zur größten Erfüllung. Da ist also nicht ein selbstsüchtiger Gott, der nur auf sich schaut, sondern wir werden durch das Lob Gottes selber zur Freude gelangen. Und das ist auch hier in der Gemeinde so. Dort, wo eine Gemeinde einmütig Gott lobt, dort entsteht Freude und ihm zur Ehre. Und deswegen, Einheit in der Gemeinde ist kein Sozialprojekt, wo wir am Lagerfeuer uns in den Armen liegen und gemeinsam Kumbaya singen, sondern Gemeinde und Einheit ist Gottes ewiger Plan. Und Gott wollte schon immer ein multiethnisches Volk formen. Aber hier müssen wir noch mal kurz eine Minute nachdenken über diese Wahrheiten. Die Heiden aber sollen Gott loben. Darum will ich dich loben unter den Heiden. Also diese Heiden, das ist im Griechischen sind das die Ethnien, die Völker, die Gott loben sollen. Und davon gibt es tausende von Völkern, die nicht Gott loben, die sogenannt unerreicht sind, die nichts von Jesus gehört haben. Und ich habe mal hier eine Zahl mitgebracht für euch. 1,9 Milliarden Menschen, Seelen ohne Hoffnung. Das ist eine Webseite, die arbeitet nur dafür, diese Heidenvölker, von denen Paulus schon sprach, ins Rampenlicht zu rücken und zu sagen, es gibt 4.798 dieser Völker, wo es keinen einzigen Christen gibt. Und diese Menschen sind 1,9 Milliarden Menschen. Wir singen hier heute Morgen Gott zu Ehre Lieder und es gibt Millionen Städte in der arabischen und asiatischen Welt, wo es nicht eine Gemeinde gibt. Aber Paulus sagt, die Heiden sollen Gott loben. Und deswegen muss unser Herz zerbrechen über dieser Tatsache. Und wenn ich eines will, dass junge Menschen erreichen mit dieser Last, lebt doch für diese eine Wahrheit, dass die Heiden ihn kennenlernen. Und dass das wahr wird, was Paulus hier sagt. Die Heiden sollen Gott loben. Sie können ihn nur loben, wenn sie von ihm hören. Und sie können nur von ihm hören, wenn wir hingehen und ihn bekennen. Dort leben diese großen Volksgruppen mit über 10 Millionen Menschen und hier eines der größten Völker unerreicht. Dort lobt kein einziger Mensch den Herrn Jesus und es gibt 100 Millionen Menschen in diesem Volk der Sheikh in Indien. Und mich, als ich jemand, der in der Mission arbeitet, dem zerreißt das Herz über dieser Tatsache. Und immer wieder neu, wenn ich darüber nachdenke, Herr, bitte sende du Arbeiter, dass dieses Volk der Sheikh hört und dass sie auch hineinkommen in diesen großen Plan Gottes. Aber nicht nur dort, in den Völkern weltweit sind die Menschen, sondern auch hier in unseren Orten hat Gott ja die Menschen hergebracht, um sie zu erreichen. Da sind die Syrer und die Afghanen und die Kurden und die Somalis, die leben jetzt unter uns. Und ich wünsche mir auch, dass hier die Gemeinde fragt, Gott, möchtest du die Völker auch in unsere Gemeinde bringen? Und was muss passieren, damit die Völker hierher kommen? Im Herbst haben wir mit der Barnabas-Initiative Seminartage wo wir auch das nochmal wichtig machen wollen. Und jeder Einzelne kann sich fragen, wo möchte Gott mich gebrauchen, damit dieser Plan Gottes, dass die Völker ihn loben, Realität wird. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers, und das ist der Vers 13. Der steht wie so eine Perle am Ende dieses Textes. Und ich habe früher auch schon mal eine ganze Predigt gehalten. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich bin schon minus eins über die Zeit. Aber dieser Vers von einer Perle, der strahlt so auf. Und ich frage mich, Paulus, wie passt dieser Vers hier rein, wo du sprachst über die Einheit in der Gemeinde? Und ich möchte ihn nochmal für euch vorlesen. Der Gott der Hoffnung aber, und hier haben wir wieder einen Zuspruch. Also nichts mit, was du tun musst, sondern was Gott tut. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also der Vers bezieht sich natürlich auf das, was Paulus vorher sagte, Herausforderungen und Spannungen in der Gemeinde, die können wir meistern, indem wir auf den Gott der Hoffnung schauen und sagen, Gott, die Situation scheint hoffnungslos, wir kommen nicht miteinander aus. Ich weiß nicht, wie eure Gemeindeversammlung ausgehen wird heute Nachmittag, aber der Gott der Hoffnung möchte hineinsprechen in eine Gemeinde und möchte euch mit Freuden und Frieden ausstatten, dort, wo es auch Spannungen gibt. Aber nicht nur das, sondern dieser Vers ist für alle wichtig, die gerade ohne Hoffnung sind, die nicht weiter wissen, die verzagt sind, die sich nach Freuden und Frieden sehnen und diesen Freude und diesen Frieden aber gerade nicht haben. Dieser Vers ist für alle, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und deswegen wünsche ich mir, dass du diesen Vers, wenn du auch immer denkst, ach, dieses Gerede um einer, das ist nicht für mich das, was ich heute Morgen brauchte, dann ist dieser Vers heute Morgen für dich. Wenn du dich nach Hoffnung sehnst, dann ist der Gott der Hoffnung bereit. Und ich wünsche mir für dich, dass du sagst, Gott, ich möchte von dir Freude und Frieden empfangen. Und dann wende dich heute Morgen im Glauben an diesen Gott der Hoffnung und nimm an, was er dir zusagt. Er möchte dir durch die Kraft des Heiligen Geistes mehr Hoffnung geben, dass du reicher wirst an dieser Hoffnung. Und deswegen möchte ich das für mich auch nehmen, wenn ich gleich zu meinem Vater gehe. Als Gott der Hoffnung bin ich ausgestattet von ihm mit Freude und Frieden. Und das möchte er jedem Einzelnen geben. Was auch immer dich herausfordert, die letzte Woche oder was an kommenden Herausforderungen vor dir liegt, der Gott der Hoffnung gebe dir Freude und Frieden im Glauben. Amen. Lasst uns aufstehen und ich werde noch beten. O Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der Gott bist, der Geduld und des Trostes. Du bist der Gott der Hoffnung und du hast in der Geschichte gehandelt durch Jesus Christus, den du in diese Welt gesandt hast, damit Einheit eine Realität wird, Herr, auf die wir schauen können, weil Jesus es uns vorgemacht hat. Und ich danke dir, dass du auch hier in der Gemeinde Einheit wirken kannst, Herr, dass diese Gemeinde einmütig mit einem Munde dir die Ehre gibt. Herr, danke, dass du lange noch nicht fertig bist mit diesem Projekt der Einheit weltweit und den Ortsgemeinden. Und ich bete, dass jeder Einzelne hier seinen Beitrag leisten kann, indem wir auf dich, Jesus, schauen, indem wir schauen, welchen Beitrag wir selber leisten können. Herr, und dann bete ich, sei du gepriesen in dieser Gemeinde. Herr, ich bete für die Völker, die dich noch nicht kennen, die dir noch nicht die Ehre geben. Und ich bete, dass sie hören von dir. Ich bete, dass die Völker in unserem Land hören von dir. Und ich bete, Herr, darum, dass du uns ausstattest mit Freude und Frieden im Glauben, Herr. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann wissen wir, du begegnest uns als der Gott, der alles getan hat, um die Verheißungen, die in diesem Text stehen, wahrzumachen. Herr, danke dafür. Amen.